So, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich möchte mich bedanken für alle Gebete für mich. Wie die meisten wissen, war ich krank und es geht mir wieder gut. Also vielen Dank für alle Gebetsunterstützung da. Ich habe jetzt seit 2 Tagen das Antibiotikum abgesetzt. Das heißt, es ist im Moment nochmal so eine Phase, wo man jetzt gucken muss, ob es denn durchträgt oder ob das nur daran lag. Also bitte betet einfach nochmal weiter. Wie gesagt, es geht mir jetzt seit 2 Tagen ganz gut und hoffe einfach, dass es jetzt durchhält. Es war für mich eine sehr schwere Zeit, also nicht so sehr wegen der Krankheit. Die war auch schmerzhaft, ja. Aber ich musste so viele Dinge absagen und das passt mir gar nicht. Das ist wirklich ganz schwer für mich. Aber so ist es eben manchmal. Ich denke, einige von euch kennen ja auch solche Phasen, dann ist es so. Und dann erlebt man nochmal umso mehr, dass Gott alles trägt und alles durchträgt und dass es eben auch ganz tolle andere Menschen gibt, die dann Dienste tun, ob das jetzt in der Regionalarbeit der Fall war oder eben auch hier, wo Leute eingesprungen sind, haben gepredigt. Und das Reich Gottes steht nicht auf einzelne Menschen, sondern auf Jesus. Amen. Gut, zur Predigt. Wir sind in der Adventszeit schon. Die 3. Kerze leuchtet, wir sind schon sehr nah dran und ich möchte mit euch betrachten einen Text, ich möchte ausgehen von einem Text aus Johannes 1 und die Frage, die ich uns stellen möchte, lautet, wo wohnt Gottes Wort? Wo wohnt Gottes Wort? Sehr einfacher Satz, kann man aber ganz, ganz viele Gedanken jetzt zu kriegen und wir wollen das natürlich auf der Basis des Wortes Gottes anschauen, Johannes 1, Vers 14 ist unser Ausgangstext, da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Für Bibelleser ein unglaublich bekannter Satz, ein Gedanke, der schnell gelesen wird, ist doch klar, aber ich möchte das heute mit uns entfalten und möchte es nachher auch etwas zuspitzen. Das Wort wurde Fleisch, wir könnten auch sagen, das Wort wurde Mensch und wir wissen, es geht hier um Jesus. Wir wissen, dass Jesus das ewige Wort Gottes ist, das entfaltet Johannes ja auch in dem 1. Kapitel des Evangeliums und dann auch des Briefes sehr intensiv, sehr interessant zu lesen. Jesus wurde Mensch und wohnte unter uns, lebte unter uns, wohnte unter uns. Also Johannes, der dieses Evangelium schreibt unter der Inspiration des Heiligen Geistes, erinnert hier daran und sagt, Jesus Christus ist gekommen von der Herrlichkeit auf diese Erde. Er wurde Mensch und er wohnte unter uns, er lebte unter uns. Und dann sagt er, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes bezeugt also, er hat dann Herrlichkeit gesehen. Und ich möchte mal direkt hier einfügen, das ging übrigens nicht allen Menschen so, als Jesus hier auf Erden war. Johannes sagt, ich habe Herrlichkeit gesehen, als ich Jesus gesehen habe. Aber wir wissen, dass er eine Minderheit war. Und an sich ist es heute immer noch so, dass es eine Minderheit ist, die die Herrlichkeit Gottes sieht, wenn sie an Jesus denkt. Wir als Christenheit, wir feiern Weihnachten, wir sind mitten in der Adventszeit, es gibt Kerzen, es gibt Lebkuchen, es gibt Weihnachtsbeleuchtung, Geschenke, es gibt Feiertage, es gibt Schulferien, freut sich da jemand drüber? Genau, und noch ganz, ganz viele, die gerade nämlich in den anderen Gruppen sind. Ja, das ist alles nett, das ist alles schön, das ist alles gut, das ist irgendwie christliche Kultur. Aber ich möchte heute betonen und euch ein wenig erschrecken, das hat, also Lebkuchen etc., das hat mit dem Kern von Weihnachten gar nichts zu tun. Und ich möchte heute mit euch über den Kern von Weihnachten nachdenken. Ich möchte mit euch über den Sinn und den Segen von Weihnachten nachdenken. Ich genieße das auch alles, versteht mich ja jetzt bitte nicht falsch, nur das ist nicht Weihnachten. Wir sind in einem Land, das sich irgendwie christlich nennt, aber wenn unsere Mitmenschen an Weihnachten denken, denken sie an die eben genannten Dinge und die allermeisten denken nicht an das, was der Kern von Weihnachten ist. Kern von Weihnachten ist, Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist Weihnachten. Das ist Advent. Wir sind in der Adventszeit. Advent heißt, er kommt. Und wir können sagen, er ist gekommen. Gott kommt. Gott kommt in unsere Welt. Und ich möchte einen vielleicht auch ungewöhnlichen Gedanken jetzt hier nennen. Gott ist in diese Welt gekommen in Schwachheit. Ich weiß, dass wir alle das lieben, dass Gott allmächtig ist. Dass er der Starke ist, dass er der Retter ist, dass er auch der Richter sein wird. Wir, die wir überzeugte Christen sind, wir lieben das und das ist Teil der Wahrheit natürlich. Gott ist allmächtig, Gott ist der Richter, Gott ist der Weltenlenker. Aber wenn wir an Weihnachten denken, dann stellen wir irgendwie fest, dass etwas sehr Merkwürdiges passiert ist. Gott kommt in unsere Welt, er will bei uns, er will in uns, er will unter uns wohnen, aber Gott kommt in diese Welt wie ein Asylsuchender. Wenn wir jetzt mal so all das romantisch, weihnachtlich, christlich ein bisschen beiseite schieben und uns nochmal die Weihnachtsgeschichte vor Augen führen, wie das, was da passiert ist, dann ist Gott in diese Welt gekommen wie ein Asylsuchender. Was meine ich damit? Er ist gekommen als ein Baby in Windeln. Und ja, in der Tat, er ist gekommen und er war ein Flüchtling. Jesus Christus war ein Flüchtling. Und Gott kommt in diese Welt, in Jesus, und der allmächtige Gott fragt und bittet und sucht, wo er wohnen darf. Schade, dass ich euch jetzt gerade die romantischen Luftballons zerplatzen lasse, was Weihnachten ist, aber es ist mir sehr auf dem Herzen. Wir haben sogar gerade in unserem Land eine sehr aktuelle Diskussion, was Flüchtlinge betrifft. Es gibt so viele Flüchtlinge, ich weiß jetzt nicht genau, aber extrem viele Flüchtlinge gerade in unserem Land. Und es gibt große Diskussionen, wie das zu handeln ist. Und vor wenigen Tagen wurde in der Nähe von Nürnberg, ich glaube 3 Gebäude waren es oder 2, in Brand gesetzt, die vorbereitet wurden für Flüchtlinge. Ich habe mich irgendwie geschämt als Deutscher, als ich das gelesen habe. Ich war zutiefst erschüttert, als ich das gehört habe. Ich habe gedacht, wie kann das sein? Ich habe heute Morgen gelesen, das hat mich ein bisschen getröstet, dass man einen Gottesdienst organisiert hat und eine Menschenkette, die aufsteht und sagt, das sind nicht wir, das wollen wir nicht, wir sind dafür, dass Flüchtlinge kommen. Wir wollen teilen, was wir haben, wir wollen Raum machen für Menschen, die kommen, die nämlich kommen, alle in großer Not und die kommen als Bittende, als Bedürftige, als solche, die eben nichts haben. Warum kommen Menschen nach Deutschland von weiten Teilen, aus anderen Teilen dieser Welt, weil es hier so schön warm ist? Nein. Nein, die kommen ja alle aus großer Not. Es geht ums Überleben, es geht um ihre Sicherheit, ihr Leben ist bedroht. Und. Deswegen kommen diese Menschen und deswegen ist es eigentlich keine Frage, ob wir helfen. Es ist nur eine Frage, wie wir helfen. Und ich möchte hier nicht leicht urteilen über die Verantwortlichen, die eine Menge zu regeln haben. Das ist richtig viel Arbeit, das ist nicht einfach. Aber ich frage uns, sind wir ein christliches Land oder sind wir es nicht? Manches von diesem Verhalten spricht alles andere als eine christliche Sprache. Na gut, das war eine Randbemerkung, eine Randgeschichte. Das ist nicht das Hauptthema für mich, aber ich möchte zurückkommen zu unserem Gott. Ich weiß nicht, ob du das so nehmen kannst, dass er wie ein Asylsuchender in diese Welt gekommen ist, aber ich möchte es damit einfach mal deutlich machen und uns auch irgendwie auf den Gedankenweg setzen, was ist das überhaupt für ein Gott? Was macht der für unglaubliche Dinge? Und warum macht er das eigentlich so? Wenn wir uns überlegen, wie reiche Mächtige in dieser Welt einander begegnen und wie sie auftreten. Also nehmen wir mal so einen Staatsbesuch. Ja, unsere Kanzlerin Merkel ist in einem anderen Land, sagen wir mal bei den Franzosen oder egal wo. Was passiert, wenn Staatsmänner, ja, empfangen werden. Also dann gibt es Militärparaden, dann wird gezeigt, welche Macht man hat, welche Power man hat. Dann gibt es das beste Essen, was man sich nur denken kann. Da wird richtig Geld ausgegeben in den schicksten Gebäuden, die es nur gibt. Und jeder demonstriert damit ein Stück weit, wie reich er ist und wie mächtig er ist. Und unser Gott? Reich und mächtig. Ist er das? Absolut. Bis zum Anschlag. Er hat alles und er kann alles. Niemand kann ihn bedrohen. Niemand kann ihm etwas rauben. Er ist Gott, der Allmächtige. Und was macht er, wenn er zu uns kommt? Ein Baby in Windeln, für den es keine Herberge gab, keinen Raum. Geboren von einer Frau, die nicht verheiratet ist. Er landet als Baby in einer Krippe. Das sieht bei uns immer ganz süß aus, wenn wir so unser Krippenspiel haben. Das war aber damals nicht süß, das war nicht nett. Das war Not und Elend. Warum macht Gott das? Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und die allermeisten haben es nicht erkannt. Warum macht Gott das? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich kenne so diesen inneren Reflex. Manchmal beten wir auch so und wir haben so die Sehnsucht und sagen, Gott, hau auf den Tisch, du bist allmächtig, das kann nicht wahr sein. Du musst, die Bösen musst du austilgen und du musst endlich mal zeigen, du bist doch der Allmächtige. Gut, wir wissen von der Schrift, dass Gott das tun wird. Am Ende der Zeit. Es ist uns ganz deutlich gesagt in der Schrift, das wird so kommen. Aber in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, die man auch Gnadenzeit nennt, Zeit der Gemeinde Jesu und so weiter, in diesem Heilszeitalter, in dem wir jetzt sind, verbirgt Gott seine Allmacht, verbirgt Gott sogar sein Wesen. Und wir fragen uns manchmal, warum? Warum ist Gott eigentlich unsichtbar? Also vieles wäre doch total so schön einfach, wenn er sichtbar wäre, oder? Wir hätten weniger Anfechtung, weniger Glaubenszweifel. Wenn wir anderen erzählen würden, wie gut Gott ist, dann würden wir sagen, und übrigens, ich stelle dir mal vor, guck mal, hier ist er. Er ist unsichtbar. Er ist unsichtbar und er wählt den Weg der Schwachheit. Das geht ja so weit, dass auch seine Diener, seine Knechte, seine Boten, seine Kinder leiden in dieser Welt. Wir haben auch gerade dafür gebetet. Es gibt massive Christenverfolgung in dieser Zeit. Es gibt so viele unserer Glaubensgeschwister, die leiden, die inhaftiert sind, die gefoltert werden. Es gibt so viele Länder, wo man keinen Gottesdienst öffentlich feiern darf. Und wir fragen uns manchmal, aber Gott, du bist doch allmächtig. Wie kann das denn sein? Jetzt hau mal auf den Tisch. Es kann nicht wahr sein. Im ersten Korintherbrief ist von der Schwäche Gottes die Rede. Wirklich auch ein Gedanke, der fast unsere Gedanken sprengt. Wie die Schwäche Gottes? Gott ist allmächtig. Was ist das denn, Schwäche Gottes? Da heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 25, der scheinbar, das ist jetzt nach der Neues Leben Übersetzung, der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Schwäche Gottes steht in der Bibel, habe ich mir nicht ausgedacht. Was ist da gemeint? Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Was ist die Schwäche Gottes? Die Schwäche Gottes ist, dass Gott eben gewählt hat, freiwillig in Schwachheit aufzutreten, zu erscheinen, als Baby in Windeln, in einem Ort, es gab keine Herberge, völlig bedürftig, und mittellos, Kind unehelicher Eltern, Und dann, der erste Korintherbrief meint hier dann auch das Kreuz, wo der allmächtige Gott, der Sohn Gottes, fast nackt, gefoltert, blutend stirbt an einem Kreuz. Das ist die Schwäche Gottes. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Wie können wir das verstehen? Was ist das? Und der Plan Gottes, dass er seinen Sohn als Baby in diese Welt schickt, eben nicht als Staatsmann, wäre ihm ja leicht möglich gewesen. Ja? Er schickt Jesus in diese Welt, in Glanz und Gloria, mit allen finanziellen Mitteln ausgestattet, mit Engeln rechts und links dabei, jeder Engel ist stärker als alle Militär dieser Welt und. Es wäre Gott ein leichtes gewesen, es so zu tun. Warum hat er es nicht so gemacht? Warum als Baby? Warum sterben am Kreuz? Warum unsichtbar bis auf den heutigen Tag? Gott hat diesen Weg nicht aus Versehen gewählt. Er hat ihn gewählt aus einem einzigen Grund. Und dieser Grund heißt Liebe. Gott hat diesen Weg gewählt aus Liebe. Und er geht diesen Weg so konsequent durch, dass es uns fast wehtut manchmal, dass wir manchmal denken, das geht nicht, du musst die Bösen jetzt vernichten, das kann man nicht mehr ertragen. Gott geht diesen Weg aus Liebe. Was sagst du da, warum aus Liebe? Verstehe ich nicht. Nun, Gottes Plan und Gottes Sehnsucht ist, Menschen zu haben, viele Menschen zu haben, die er ja alle geschaffen hat, die ihn lieben. Und Liebe gibt es nur freiwillig. Wirkliche Liebe gibt es nur freiwillig. Wenn du einen Menschen, den du liebst, dazu zwingst und sagst, du musst mich jetzt lieben, weißt du genau, dass es nicht funktioniert. Gott wählt den Weg der Schwäche, weil er dabei ist, sich ein Volk aufzubauen von Menschen, die ihn freiwillig von ganzem Herzen lieben. Ich möchte uns ein kurzes Weihnachtsmärchen von Kierkegaard vorlesen, was die Sache nochmal genau auf den Punkt bringt. Kierkegaard war ja ein, soweit ich weiß, christlicher Philosoph, und er hat versucht, Weihnachten und den Weg Gottes, dass er als Baby kam, zu veranschaulichen mit einem kleinen, kurzen Märchen. Ich lese uns das vor. Es geht so: Ein König verliebte sich in ein Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen, ohne adligen Stammbaum und ohne Bildung. Dieses Mädchen lebte in einer armseligen Hütte und führte das Leben einer Bäuerin. Aber der König verliebte sich in diese Frau, wie es Könige manchmal tun, und er konnte nicht aufhören, sie zu lieben. Und so machte sich in seinem Herzen ein besorgniserregender Gedanke breit. Wie konnte er dieser Frau nur seine Liebe offenbaren? Wie konnte er die Kluft zwischen ihnen überbrücken? Seine Ratgeber sagten, er soll ihr einfach befehlen, seine Frau zu werden, denn er war ein Mann, der unendlich viel Macht besaß. Jedermann fürchtete seinen Zorn, alle Nachbarstaaten zitterten vor ihm, jedermann warf sich in den Staub vor der Stimme des Königs. Und die Frau wäre ihm ewige Dankbarkeit schuldig gewesen. Er hätte ihr zwar befehlen können, in seinem Palast anwesend zu sein, aber Macht, selbst unbeschränkte Macht, kann sich ihren Gehorsam sichern, erzwungene Unterwerfung, aber das ist nicht, was er wollte. Er sehnte sich nach Vertrautheit. Alle Macht der Welt aber kann die Tür eines Herzens nicht aufschließen. Der König wollte sein Herz auch keiner anderen Frau schenken, und so wurde seine Liebe für ihn zum Schmerz. Er hätte die Frau in den Adelsstand erheben können, sie mit Geschenken überschütten, sie in Purpur und Seide kleiden, sie sogar zur Königin krönen lassen können. Und wenn er sie in seinen Palast gebracht hätte, wäre sie wohl überwältigt gewesen von seiner Herrlichkeit und Größe. Aber wie hätte er jemals wissen können, ob sie ihn um seiner selbst willen liebt oder nur um all dessen, was er hatte und was er ihr gab? Es gab nur eine Möglichkeit, wie er sein Ziel erreichen konnte. Der König verließ seinen Thron, er setzte seine Krone ab, er legte sein Zepter weg, er zog den Purpurmantel aus und wurde selbst ein Bauer. Und er nahm nicht nur die Gestalt eines Bauern an, sondern er übernahm auch das ganze Leben eines Bauern. Sein Wesen, seine Last und seine Mühe. Soweit das Märchen von Kierkegaard. Gott wählte den Weg der Schwachheit bewusst und bis heute auch den Weg der Unsichtbarkeit aus diesem Grund. Er sucht Liebende. Er sucht Freiwillige. Und der Himmel, auf den wir zugehen und in dem einige schon angekommen sind, die zu uns gehörten, der Himmel wird gerade dieses Kennzeichen tragen, dass er voll von liebenden Menschen ist, die freiwillig Gott lieben. Die sagen, Gott, du hast mein Herz erobert, weil du mich zuerst geliebt hast, weil du mir Jesus geschenkt hast, weil du mich niemals gezwungen hast, sondern weil du gekommen bist und mir gezeigt hast, dass du mich liebst. Indem du meine Schuld bezahlt hast, indem du meine Gebete gehört hast. Und all das hast du getan, nicht weil ich irgendetwas getan hätte, sondern weil ich sehe, du liebst mich. Das ist der Weg des Evangeliums. Und das erklärt sehr vieles, unter dem wir leiden. Wo wir sagen, Herr, du musst die Bösen ausrotten. Herr, das kann so nicht sein. Aber Gott geht diesen Weg. Und deswegen sind auch wir als Christen berufen zum Leiden. Nochmal, ich finde, es ist manchmal bis zum Anschlag, wenn man hört, was Christen erleiden müssen in Ländern, wo Folter ist. Wir haben auch in unserer Mitte Menschen, die Flüchtlinge sind. Auch Menschen, die Flüchtlinge sind um ihres Glaubens willen und die hierher gekommen sind. Ich bin so dankbar, dass ihr in unserer Mitte seid, weil ihr etwas mitbringt von dem, was ich in dieser Tiefe nie erleben musste. Aber ihr tragt diesen Schatz, diese Kennzeichen Christi in eurem Leben und ihr steht in eurem Glauben und das ist ein Segen für uns alle. Gott geht so weit mit dieser Freiwilligkeit, dass jeder, der Gott ablehnt, auch nicht in den Himmel kommen wird. Es wird kein Gezwungener im Himmel sein. Jeder, der immer und immer wieder sagt, nein, ich will diesen Gott nicht, der wird dann auch nicht im Himmel sein. Und hier ein Stück weit von meinem Herzen, was mein größter Antrieb in meinem Leben ist. Ich habe die Sehnsucht, dass ganz, 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 ganz viele mit in den Himmel kommen. Warum? Weil der Himmel wird gekennzeichnet sein davon, dass er hell ist, Licht, Klarheit, Wärme, Liebe, Frieden, Freude. Warum ist das alles im Himmel? Ja, weil es Gottes Raum ist, weil Gott so ist. Wenn von daher Menschen da landen, wo Gott nicht ist, liegt es auf der Hand, was dort ist. Die Bibel nennt das Hölle. Menschen, die sich immer und immer wieder verweigern gegenüber dem Ruf Gottes, sie werden dann auch nicht gezwungen im Himmel sein, sie werden dann da sein, wo sie wollten. Nicht bei Gott. Also sie werden dort sein, wo es dunkel ist, wo viel Hass ist, wo Streit ist, wo Verzweiflung ist. Das ist die knallharte Wahrheit und auch die Kehrseite, die andere Seite der Medaille, der Liebe und der Freiwilligkeit Gottes. Und deswegen ist unser Auftrag, dass wir ein Evangeliumshaus sind. Deswegen ist unser Auftrag, dass wir ein Rettungsboot sind. Das ist, warum wir hier sind. Dass wir mit Liebe, Geduld, mit Freude, mit Unterstützung und mit Zeugenmut, weil wir zu den Menschen gehören, die gesagt haben, wir sahen seine Herrlichkeit. Dass wir das weitersagen und dass wir versuchen, so viele wie möglich mitzunehmen in den Himmel. Amen. Ich habe schon gesagt, wie zu den Zeiten Jesu haben nur einige erkannt, wer Jesus wirklich ist. Und auch heute ist es so. Mein Wunsch ist, dass wir beten für unsere Mitmenschen und auch für uns, dass wir den Kern von Weihnachten feiern. Und dann gerne Lebkuchen essen und Weihnachtsbeleuchtung und all das. Versteht mich richtig. Alles nett, alles fein. Aber der Kern ist es nicht. Der Kern ist, dass Gott gekommen ist in Schwachheit. Ein Baby in Windeln. Warum? Weil er uns liebt und weil er niemanden von uns zwingen wollte, sondern weil er sagt, wer sich auf den Weg macht, wer das sucht, wer es erkennen will, dem werde ich mich offenbaren, dass ich der allmächtige Gott bin und vor allen Dingen der Gott der Liebe ist. Ich möchte dich fragen und damit einen Schritt weitergehen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ich möchte dich fragen, welches Wohnrecht hat Gottes Wort bei dir? Welches Wohnrecht hat Gottes Wort bei dir? Das Wort wohnte unter uns. Ich finde, dass diese Frage eine der entscheidendsten im Leben ist. Oh, jetzt magst du denken, das ist aber ein bisschen hoch aufgesetzt. Ist doch sehr entscheidend, ob ich einen guten Job habe und so weiter und Gesundheit habe. Ich möchte mal sagen, nein, das ist die entscheidendste Frage des Lebens. Welches Wohnrecht hat Gottes Wort bei dir? Und ich möchte mal ein bisschen, ja, provozieren. Viele Christen haben zwar Jesus aufgenommen in ihr Herz, und das ist gut und das rettet, aber, und ich möchte erinnern auch an die wunderbare Predigt von Matti, sie haben Jesus aufgenommen, aber Jesus hat da so ein Gästezimmer und er ist da irgendwie geduldet und ab und zu sagt man auch, oh, Jesus, ich habe gerade ein Problem, ich erzähle dir das mal, hilf mir bitte. Und weil Jesus sehr liebevoll ist, tut er das auch. Aber das, was Gott sich wünscht, ist nicht dauerhaft in der Krippe zu sein oder im Gästezimmer. Was Gott sich wünscht, ist, dass er, Jesus, das lebendige Wort Gottes, in uns volles Wohnrecht hat. Volles Wohnrecht. In allen Räumen. Zu jedem Thema eingeladen ist, mitzusprechen. Wirklich auch der Herr zu sein. Und das hat sehr viel damit zu tun, ob Gottes Wort, Jesus Christus, und die Bibel ist uns gegeben als Gottes Wort, ob das in uns Wohnrecht hat, ob das bei uns ist, ob uns das bewegt, ob uns das interessiert, ob wir das ergründen wollen, ob wir uns davon prägen lassen. Ich möchte dich fragen, wie sehr lässt du dich prägen von dem Wort Gottes? Wohnt es in dir? Darf es in dir wohnen? Hat es Raum? Ich möchte mal so sagen, viele Christen ernähren sich alle paar Tage von 2 Salzstangen. Und man nennt das, ich habe die Losung und ich schaue da auch alle paar Mal in der Woche rein. Und viele Christen haben keine Intimität mit Gott. Sie haben keinen Zeugenmut. Sie haben keine Retterliebe. Sie haben keine Einsichten in die Zeichen der Zeit. Sie sind geistlich total mangelernährt. Und das Schlimmste ist, sie wissen es noch nicht mal. Und sie wollen das auch nicht hören. Das ist der Zustand, behaupte ich mal, Deutschland 2014. Wir sind immer noch ein reiches Land, ein gesegnetes Land, materiell, aber wir sind geistlich sowas von mangelernährt. Weil manche Christen sich so schwach ernähren, ich möchte mal fast behaupten, sehr viele, und natürlich ganz, ganz viele sich überhaupt nicht geistlich ernähren. Sie wähnen sich vielleicht Christen zu sein, weil sie in einem christlichen Land sind, aber ich denke, die allermeisten wissen, dass das schon ganz lange gar nicht mehr der Fall ist. Wir sind kein christliches Land. Es gibt christliche Religion in unserem Land und es ist die überwiegende Religion, es ist die größte Religionsgruppe, die wir haben, ja. Aber wir reden ja davon, dass wir die Herrlichkeit sahen und das Wort unter uns wohnt. Dass Christus, das Wort Gottes, in uns wohnt und Raum hat, Herberge hat. Welches Wohnrecht hat Jesus und sein Wort bei dir? Mal ganz ehrlich, du musst nicht aufzeigen, du musst jetzt nicht nach vorne kommen, aber überleg's mal selber in deinem Herzen. Wie viel tägliche Zeit gibt es für Jesus und sein Wort bei dir? Oder auch die Predigt am Sonntag. Was bedeutet dir am Sonntag eine Predigt zu hören? Oh, das ist ja jetzt gerade live. Na gut. Ich möchte auch mal fragen, wie hörst du denn eine Predigt? Und auch hier nochmal so ein bisschen krass jetzt. Hörst du eine Predigt als Hungriger oder als Sepper? Okay, was sind Sepper? Gibt es das Wort noch? Irgendwann gab es das? Vielleicht ist das schon wieder out, weiß ich nicht. Aber Sepper sind Menschen, die vor dem Fernseher sitzen mit ihrer Fernbedienung. Sie gucken eine Sendung und wenn das irgendwie gerade nicht mehr so spannend ist, schalten sie um und gucken, ob es nicht irgendwo spannender ist. Und dann geht das so eine Zeit lang, aber dann wird das irgendwie langweilig, vielleicht so 10 Minuten, dann ist das schon nicht mehr so cool. Und dann schaltet man um, ob nicht irgendwo was Spannenderes ist. Hörst du Predigt als Hungriger oder als Sepper? Jetzt magst du sagen, ja, ich habe ja hier keinen Fernseher, ich kann ja gerade nicht umschalten. Ja, das geht ja auch anders. Wenn die Predigt gerade nicht so den steilsten Höhepunkt hat und mich gerade nicht so fesselt, dann kann ich ja trotzdem seppen, indem ich mein Smartphone raushole und mal eben gucke, ob ich nicht eine SMS oder ein neues E-Mail habe. Weiß auch nicht, da ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Könnte ja vielleicht. Man kann auch sagen, der Prediger in meiner Gemeinde, ach, wenn ich da so an Joyce Meyer denke im Fernseher, das ist schon richtig cool. Ach, was soll ich denn in die Gemeinde gehen? Ich mache mir Joyce Meyer an, super, ich habe eine super Predigt. Wer mich kennt, weiß, dass ich den Dienst von Joyce Meyer sehr schätze und dass es in der Tat gute Predigten sind. Vielleicht ein bisschen sehr ein Thema immer, sag ich mal, so meine Meinung. Aber ist ja auch okay. Sie hat eine starke Botschaft, die viel mit ihrem Leben zu tun hat, die wirklich gut ist. Am letzten Freitag hier in unserem Freitagsgebet, übrigens herzliche Einladung, unsere Gemeinde betet jeden Freitag 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Herzliche Einladung an alle, auch an die, die die Gebetsstunde vermissen und vielleicht noch nicht gehört haben. Die ist wieder da, die ist schon seit Monaten wieder da. Herzliche Einladung. 18.30 Uhr beten wir hier zusammen. Und wir haben gerade diesen Impuls auch gehabt, jetzt vor 2 Tagen, haben gesagt, wir wollen beten für Hunger nach dem Wort Gottes. Denn das, was ich hier heute sage, ist nicht der moralische Zeigefinger, aber hoffentlich vielleicht doch etwas, was dich ärgert, was dich anstößt, wo du sagst, okay, entweder ist das da ganz Quatsch, was der gerade predigt, oder wenn es stimmt, dann muss ich da irgendwas machen in meinem Leben. Und ich möchte dich einladen zu beten, dass du Hunger kriegst nach dem Wort Gottes. Wisst ihr, was Heißhunger ist? Wissen wir alle, oder? Heißhunger? Boah, mal so richtig wieder. Also ich oute mich jetzt hier. Ich esse unglaublich gerne Kartoffelchips. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, das ist so ziemlich das Ungesündeste, was es gibt. Deswegen reduziere ich das, wie ich nur kann. Dann kann ich schon damit anfangen, dass man sie gar nicht erst kauft. Ist schon mal eine Hilfe. Manchmal kriegt man sie dann aber geschenkt. Ist ja auch nett. Wisst ihr, und ich bin nicht so radikal, ich sag's einfach mal. Ab und zu, dann habe ich diesen Heißhunger und dann esse ich Kartoffelchips. Gott sei Dank nicht mehr wie früher. Und das kommt dann ab und zu mal vor. Und ich sage einfach mal, so lebe ich auch. Ich bemühe mich gesund und ich will jetzt noch mehr, mich gesund zu ernähren. Aber manchmal sage ich mir so, jetzt ist einfach mal egal. Jetzt gibt's mal Kartoffelchips und dann hoffentlich viel später erstmal wieder. Heißhunger. Was ist dein Heißhunger? Schokolade? Pommes? Ich weiß es nicht, da hat jeder so seins, oder? Kennt ihr Heißhunger nach dem Wort Gottes? Den gibt es. Den gibt es wirklich. Es gibt Heißhunger nach dem Wort Gottes. Es gibt Heißhunger, wo ich sage, Gott, ich will in deinem Wort sein. Ich will das lesen. Ich will das verstehen. Ich brauche Kraft. Ich brauche Einsichten. Ich brauche Klarheit. Ich brauche deine Nähe. Ich brauche deine Gegenwart, weil all das ist im Wort Gottes drin. Es ist nicht ein nüchternes Buch mit Informationen. Es ist das Buch, was Gott als Liebesbrief an uns Menschen geschrieben und hergestellt hat. Und es ist so einfach in unserem Land. Wir haben zig Bibeln. Es gibt verfolgte Christen, die haben so einen Hunger danach, eine zu haben. Und es gibt diesen Heißhunger. Als ich Jesus Christus kennengelernt habe, als ich 18 Jahre war, diesen Durchbruch hatte vom Atheisten zu, es gibt diesen Gott, habe ich einen Heißhunger gehabt, der hat, ich würde sagen, über Jahre gehalten. Das war fantastisch. Ich habe die Bibel gelesen im Bett, auf der Toilette. Ich habe eine im Auto liegen gehabt, für Wartezeiten überall. Und als mein Vater, der kein gläubiger Christ ist, konfrontiert wurde mit meiner Bitte, ich möchte Theologie studieren und Pastor werden, hat er gesagt als Atheist, ja, das passt zu dir. Du liest ja die Bibel sogar auf dem Klo. Nun, dass ich diesen Heißhunger hatte, das war nicht exklusiv für Carsten Buck. Das ist etwas, was der Heilige Geist uns schenken will. Amen. Du kannst dafür beten. Wisst ihr, das ist doch das Wunderbare bei unserem Gott. Wenn wir in irgendetwas schwach sind, wenn wir irgendwas nicht können, dann können wir genau damit zu unserem Gott gehen und sagen, Gott, kannst du mir bitte helfen? Ich habe im Moment keine Lust, Bibel zu lesen. Kannst du mir bitte helfen, weil ich weiß eigentlich, es ist wichtig, es ist gut, ich brauche das eigentlich. Hilf mir durch den Heiligen Geist, mach mich hungrig. Glaubt ihr, dass das geht? Ja, das geht. Und dazu möchte ich uns alle herausfordern heute, dass wir Hunger haben oder darum bitten, ihn zu bekommen nach dem Wort Gottes. Ich möchte uns noch ein paar Verse auch aus den weihnachtlichen Texten der Evangelien lesen, und hier auch nochmal genau diesen Unterschied aufzeigen. In Lukas 2, Vers 17 bis 19 heißt es, Lukas 2, Vers 17 bis 19, nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt. Wer ist sie? Das waren die Hirten, dass ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Das waren Menschen, die auch geforscht haben, was in Gottes Wort, dem damaligen Alten Testament, also es gab ja nur das Alte Testament, da gab es Hinweise auf die Geburt Jesu. Und sie hatten das geforscht und nun hatten sie es gehört und ein Engel war ihnen erschienen. Und alle, die es hörten, was jetzt die Hirten sagen, dass sie nämlich sagen, hey, hier passiert gerade etwas, das steht schon in unserem Heiligen Buch, das steht schon im Alten Testament, was hier gerade passiert. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber, die Mutter Jesu, behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Seht ihr, es ist ein gewaltiger Unterschied. Gott spricht, Gott erscheint, Gott tut etwas und es gibt zwei Reaktionen. Man kann sich darüber wundern. Wow, was ist denn das jetzt? Oder man kann sagen, das sind Worte, die sind wichtig und ich bewege sie in meinem Herzen hin und her. Ich denke da länger drüber nach. Ich will das verstehen. Gott zeigt mir das. Maria behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das wäre ein schönes Motto für Adventszeit und Weihnachtszeit und Schulferien und Feiertage und freie Zeit, ob alleine, als Ehepaar, als Familie. Wir behalten diese Worte und wir bewegen sie in unserem Herzen. Wir wollen nicht zu diesen Menschen gehören, die sich nur wundern. Wir haben das Wunder der Weihnacht und das geht gerade durch unser Land, durch unsere Kultur. Und Leute sagen, ach, das ist so schön und so ein wohliges Gefühl. Und wir haben die Kerzen an und so. Wie wäre es, wenn wir sagen, das reicht uns nicht. Wir wollen, dass das Wort Gottes komplettes Wohnrecht in uns hat. Wir wollen da uns mal Zeit nehmen und nochmal richtig graben, weil Gott uns hungrig gemacht hat nach seinem Wort. Und das wird alles verändern. Das wird alles verändern. Gott kommt in Schwachheit, weil er uns liebt und unser Herz in Liebe erobert. Er möchte, dass er volles Wohnrecht bei uns hat. Und das ist die Frage an uns. Und ich möchte dich herausfordern heute und auch dafür beten, welchen Umgang hast du mit Gottes Wort? Und wäre es nicht gut, die Zeit, die vor uns liegt, zu nutzen für ganz viel Heißhunger und Wort Gottes. Amen. Amen.